Spricht man in Thailand Chinesisch?
Das glaube ich nicht, weil da spricht man bestimmt Thailändisch.
Ist die Thailänderin in Wahrheit eine Chinesin?
Lass uns anfangen. Hallo beim Zahlensender. Heute begrüße ich den Mario.
Hallo Tim und ich begrüße den Jan.
Hallo Mario, hallo Tim. Und ich begrüße natürlich den Phil.
Wieso hat eigentlich nicht jeder von uns seine eigene Intro-Musik, Tim?
Och Phil, jetzt hast du es kaputt gemacht. Das war jetzt so kaskadierend aufbauend. Du hättest jetzt alle begrüßen müssen und es wäre super gewesen.
Ja. Ja, also wir wollen ja die Erwartungen nicht zu hoch steigen lassen.
Wenn müssten wir, glaube ich, alle unsere eigene Intro-Musik schreiben.
Genau, wenn, dann musst du die schon selbst mitbringen.
Ah. Stille. Aber du machst doch bisher eh schon kaum was, außer dafür sorgen, dass wir alle zur gleichen Zeit da sind und gucken, dass die Technik funktioniert und die Folge schneiden und veröffentlichen.
Ja.
Das wirkt jetzt fast, als wäre das abgesprochen gewesen.
Du solltest dich nie mit dem Mann am Mischpult anlegen.
Wir hatten übrigens schon mal unsere eigenen Intro-Geräusche. Das fand der Jan ganz toll.
Echt?
Ja.
Umgebungsgeräusche.
Ja.
Ja. Da war ich in der Höhle.
Ganz genau. Da war's.
Wo auch sonst?
Das müssen wir nochmal machen irgendwann.
Beim Eisbären.
Da mischen wir dann mal voll durch die Sound.
Da mischen wir mal.
Da geht's immer.
Da muss man richtig durchmischen hier.
Kennt ihr eigentlich die drei Einarmigen beim Skatspielen?
Mission Impossible. Yo,
ja.
24, yo, 36, ach, leck mich.
Phil hat's schon gesagt.
Ja, habe ich Gott sei Dank überhört.
Hat auch mit J.J. Abrams zu tun.
Aber nicht ursprünglich.
Ja, aber der dritte halt.
Der bringt alle Ideen durcheinander und bringt damit Star Wars raus.
Genau, den Witz gab es wahrscheinlich schon älter.
Ja.
Länger. Ach ja, gut. Genug geschwafelt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Beim letzten Mal haben wir eine sozusagen Doppelfolge gehabt, bei der es um die Geschehnisse bei den anderen ging, um die Operation von Ben, die Gefangenschaft von Jack, Kate und Sawyer. Und jetzt geht es ganz woanders hin, nämlich auf die Hauptinsel. Und es geht diesmal zum zweiten Mal schon um Desmond. Aber beim ersten Mal hat man auch schon was über Desmond erfahren. Nämlich,
er war im Gefängnis.
Genau, dass er aus dem Gefängnis rauskam und dass er diese Regatta um die Welt gemacht hat. Diesmal geht es um Erinnerungsfetzen, so heißt nämlich auch die Folge, oder auf Englisch Flash Before Your Eyes. Die Autoren sind Damon Lindelof und Drew Goddard. Und der Aufbau des Rückblicks ist diesmal sehr gehirnverdrehend, kann man sagen, denn der Rückblick spielt eigentlich ab dem Zeitpunkt, an dem Desmond den Schlüssel dieses Failsafe-Systems umdreht, zeigt dann aber eigentlich Szenen, die viel früher passiert sind.
Oder nicht.
Genau, aber mit einem Desmond, der im Prinzip das Wissen hat, dass er zu dem Zeitpunkt im Bunker auf der Insel hatte. Er weiß es aber nicht.
Also er ist Marty McFly in Teil 1.
Oder der Terminator.
Hoffentlich Marty McFly.
Ja, aber das kann man so, glaube ich, kurz zusammenfassen. Dann würde ich sagen, mache ich auch gleich weiter, denn ich bin heute dran mit Vorstellen der Folge. Und das ist diesmal total einfach, weil ich habe nur 4 Sätze für den Flashback und dann sind wir fertig.
So wie immer.
Nee, ich fange diesmal, also das ist eigentlich total einfach wirklich, weil es geht straightforward komplett durch, weil es gibt keine Hin- und Herwechsel zwischen Flashbacks und Inselhandlungen. Das ist total simpel. Es geht los auf der Insel. Charlie und Hurley durchsuchen am Anfang, ich glaube, Sawyers Zelt. Und als Desmond dann zielstrebig auf sie zukommt, und ihnen sagt, ihr müsst beide mitkommen, sind sie erstmal verwundert, gehen aber dann hinter ihm her und er bringt sie zu Lok und Said, die den beiden Angekommenen erzählen, dass Mr. Echo tot ist. Ich denke mal, das ist, also er wollte ja nicht, Lok wollte ja nicht, dass das alle erfahren, weil schon so viele in letzter Zeit gestorben sind, dass keine Panik ausbricht, aber den Bekannten will er es jetzt wohl sagen.
Die Hauptdarsteller müssen schon Bescheid wissen.
Die müssen schon wissen, genau. Und in der gleichen Zeit, während Lok das erzählt, wirkt Desmond aber die ganze Zeit schon sehr abwesend und ja auch so ein bisschen aufgeregt. Und plötzlich rennt er los zum Strand, springt ins Wasser und rettet dort Claire aus den Wellen. Die ganze Szene hat mich so ein bisschen erinnert an die Staffel 1, in der Jack ins Wasser gesprungen ist, um diese ertrinkende Frau zu retten und dann Boone gefunden hat.
Ich dachte, du sagst jetzt Baywatch.
Das auch. Er hatte nur gerade seine rote Schwimmboje nicht dabei. Ja, und als Desmond dann Claire wegbringt, ruft ihm Charlie noch nach, woher der das jetzt wusste, dass das passieren wird. Und Hurley, der ja schon diese Ereignisse in der Vergangenheit mit Desmond verfolgt hatte auch, sagt irgendwie sowas wie, der Typ kann die Zukunft sehen, Dude.
Ja, und Charlie ist da auch mal wieder nicht besonders hilfreich. Der versucht die ganze Zeit, sich zwischen rein zu drängeln, damit er derjenige ist, der Claire rettet.
Kann ja aber auch nicht
Desmond
schwimmen.
Desmond braucht halt keine Hilfe.
Ja. Ah, du meinst hinterher.
Kann er echt nicht schwimmen?
Nee, das okay. War ja schon mal, also in der ersten Szene, als dann Jack ins Wasser springt, rennt ja Charlie zu Jack und sagt, ich kann nicht schwimmen.
Ah, okay.
Er hat schon wieder so ein bisschen den Rivalengedanken, den er vorher auch mit Lok hatte. Ja. Später betrachtet dann Desmond mal wieder das Bild von Penelope, haben wir die überhaupt schon so genannt? Penny haben wir sonst immer gesagt. Penny. Das ist die Kurzform von Penelope. Das Bild von Penny und ihm, das er offenbar immer noch hat, nach dieser Explosion. Keiner weiß wieso. Und dann kommt...
Vielleicht hat er es im Dschungel gefunden.
Dann kommt Claire aber dazu und bedankt sich. Aber ich glaube, viel mehr gibt es da in der Szene nicht zu sagen.
Da dachte ich, wer zum Geier hat Claire, nachdem sie ertrunken ist, ihren Pony geschnitten? Ja, das ist aber eine völlig andere Frisur.
Das war vielleicht der Hai.
Oder sie hat es zum Stressabbau gemacht.
Ja, keine Ahnung.
Kennst du den? Gegen Cowboy zum Friseur, kommt er wieder raus, Pony weg.
Ja.
Ein Feuerwerk der guten Laune.
Ich kann mir das ja nochmal anhören, wenn ich schneide. Charlie und Hurley, jetzt muss ich doch lachen.
Wenn du dir die Folge nochmal anhörst, wirst du wieder lachen.
Bestimmt. Charlie und Hurley fassen dann aber den Plan, Desmond betrunken zu machen. Weil trinken kann Desmond ja, das hat er ja in der Vergangenheit schon gezeigt. Wobei das dann eigentlich ein ziemlich doofer Plan ist, den betrunken zu machen, wenn der geübt ist.
Ja, ich meine, der ist Schotte.
Ja.
Ein Schotten mit Whisky betrunken machen.
Ja.
Aber kein, wo du sagst Schotte und Whisky, da ist er kein richtiger Schotte.
Warum?
Ja, da kommst du ja sicher drauf, wenn Pennys Vater ihn fragt, ob er was vom Whisky verstünde, meint
ach so.
Er, nee. Nö.
Ja, aber das ist ja in der Vergangenheit. Mittlerweile ist er
okay. Mittlerweile kennt er dann Schotten. Die eine Marke.
Ja
genau.
Genau. Und Charlie und Hurley haben nämlich auch genau einen Whisky mit einer bestimmten Marke bei Sawyers Sachen gefunden. Der hat ja alles so in seinem Zelt gehortet oder unter seiner Matratze da drin. Und am Strand lehnt Desmond zuerst ab, weil er ja selbst sagt, ich war zu oft betrunken in letzter Zeit. Dann fragt er aber nach, was das denn für ein Whisky ist. Und als Charlie ihm dann sagt, das ist ein McCutcheon-Whisky, fängt Desmond aus heiterem Himmel an zu lachen und willigt ein, mitzutrinken.
Und einfach nicht nur so, sondern direkt aus der Flasche.
Genau, und zwar nimmt er einen richtig tiefen Schluck. Die Szene wechselt. Und es ist Nacht. Die sitzen immer noch dort am Strand, wo sie sich getroffen haben, haben jetzt ein Lagerfeuer angemacht. Die Flasche ist noch nicht ganz leer, aber alle sind sichtbar betrunken.
Und es kann wahrscheinlich niemand im Umkreis schlafen.
Vermutlich sind alle wieder in die Höhlen gezogen. Haben den Hausmeister angerufen. Und dann fragt Charlie, woher Desmond wusste, dass Claire Hilfe braucht.
Jetzt weißt du, also, wenn der Tim mal bei sich selber die Grillen einspielen würde, aber nein.
Wäre das jetzt so eine Stelle gewesen?
Oder war das mit dem Hausmeister gar kein Witz?
Doch.
Dann braucht man es ja.
Dann wäre es so eine Stelle gewesen. Mhm.
Mache ich in der Post-Production. Naja, Desmond bringt auf jeden Fall Ausflüchte hervor, steht dann auf und will gehen. Und dann bringen, glaube ich, Charlie und Hurley noch diesen Blitzableiter ins Spiel, den ja Desmond beim letzten Mal gebaut hat. Und wo der Blitz dann noch eingeschlagen ist.
Ja, weil er behauptet ja, dass er Claire hat schreien hören und deshalb zum Meer ist. Und
genau.
Charlie fragt ihn ja dann, ob er den Blitz auch hat kommen hören.
Ja, und dann nennt ihn Charlie einen Feigling und daraufhin stürmt Desmond auf ihn zu, wirft ihn zu Boden, brüllt ihn an, dass er nicht wissen will, was passiert ist, nachdem Desmond diesen Schlüssel gedreht hat.
Mit er meinst du Charlie.
Was habe ich gesagt?
Ja, er. Du hast, aber ja, Charlie, ne, man genau. Könnte jetzt auch verstehen, dass Desmond nicht wissen will, was mit ihm passiert sei.
Ach so.
Aber nee, er meint mit genau. Er Charlie.
Richtig, ja.
Er meint mit er Charlie.
Ja, also er schlägt ihn dann nieder und dann kommen wir nämlich genau an die Szene, von der wir bisher ja auch noch nicht wissen, was dann genau mit Desmond passiert ist, weil wir wissen ja nur, dass er irgendwann nackt im Dschungel aufgewacht ist. Man sieht die Szene, in der Desmond den Schlüssel umdreht vom Failsafe-System. Man sieht dann noch kurz davor sogar, wie er mit Locke noch spricht, dann runterklettert. Und als er dann den Schlüssel umdreht, ist ein Schnitt und er liegt blutüberströmt am Boden auf dem Rücken. Scheinbar. Denn jetzt wird schnell klar, dass es sich gar nicht um Blut handelt, sondern dass es rote Farbe ist und dass er offensichtlich beim Streichen der Decke oder der Wand von der Leiter gefallen ist.
Don't drink and paint.
Genau.
Ja, eine schöne Sache da, der Typ ist ja irgendwie Requisiteur oder sowas beim Theater, ne?
Wusste ich gar nicht.
Richtig verstanden habe. Auf jeden Fall hat er was mit dem Theater zu tun. Und mein erster Eindruck war, als er da auf dem Boden lag, mit der roten Farbe oder dem Kunstblut überströmt. Also ich habe es dann erst für Kunstblut gehalten. Ich dachte, oh, jetzt gerade liegt er während der Vorstellung auf den Paletten und mimt einen Toten oder sowas.
Ach so. Mhm.
Weil er liegt ja auch auf einem sehr schönen Holzboden.
Ja.
Ein sehr schöner Boden.
Aber es ist seine Wohnung und ja, Penny ist da wohl eingezogen, also sie ist in der Nähe und sie eilt besorgt herbei. Ja, aber es ist nichts Schlimmes passiert und dann kommt auch schon wieder ein Schnitt. Jetzt macht sich Desmond ausgehfertig, also er bindet eine Krawatte oder kriegt es nicht hin und blickt auf einen Radiowecker, auf dem 1.08 Uhr steht, vermutlich mittags. Achso, und jetzt geht es darum, dass er Penny gesagt hat, dass er sich bei ihrem Vater, den wir auch schon kennen, um einen Job bewerben will. Denn ihr Vater ist Charles Whitmore und der hatte ihn damals abgeholt, als er aus dem Knast entlassen wurde, aus dem Militärgefängnis.
Was ja aber jetzt noch nicht passiert ist.
Was jetzt noch nicht passiert ist oder zum zweiten Mal noch nicht passiert ist.
Ja.
Je nachdem, wie man das
noch
sehen will.
Noch nicht zum zweiten Mal
noch
passiert
ist. Nicht. Ja, genau.
Wir können das Future 3 vielleicht irgendwann einbauen. und jetzt plötzlich in dieser Situation geht der Alarm los. Dabei handelt es sich
alle... Könntest du mal einspielen?
Ja, könnte ich, wenn ich ihn hätte. Aber
oh, Vorbereitung.
Ja, mein Gott.
Nicht schlecht.
Wow.
Das war jetzt natürlich nicht der Richtige an der Stelle, weil die Mikrowelle hat dann nicht gemacht, sondern die hat einfach nur Piep gemacht die ganze Zeit.
Hätte sie, wenn sie erst noch 40 Minuten lang drin gelassen hätte.
Genau. Ja, das war jetzt natürlich so ein Grund, warum warum Desmond jetzt irgendwie so einen Déjà-vu-Moment kriegt, weil er dieses Geräusch mit dem Alarm im Bunker assoziiert. Und hier an der Stelle wird eigentlich für den Zuschauer schon klar, dass es kein gewöhnlicher Flashback ist, sondern er befindet sich zwar in der Vergangenheit, aber er hat das Wissen unterbewusst über die Dinge auf der Insel. Schnitt. Dann in der Lobby von Pennys Vater, sie heißt offenbar Penelope Whitmore also, ihr Vater heißt Charles Whitmore. Und, ach so, in der Lobby ist noch eins zu erwähnen, da kommt ja dann dieser Paketlieferant und sagt, I have a parcel for 8:15. Was?
Ach so, ich dachte, du sagst jetzt, das ist irgendeiner von den Drehbuchschreibern oder so, das war nämlich ein ganz schlechter Schauspieler.
Ach so, das weiß ich nicht, kann sein. Nee, ich wollte damit nur sagen, die ganze Folge ist überzogen von Anspielungen an die Zahlen oder an andere Dinge, die dazu führen, dass Desmond sich erinnern kann. Und dieses fand ich eigentlich im Englischen ganz lustig, dass er sagt, I have a package for 8:15. Kommt wahrscheinlich im Deutschen nicht rüber. Ich habe es gar nicht umgeschaltet und gehört. Ich habe ein Paket für 8:15. Nein.
Ja, geht doch auch.
Ja, aber dann fehlt die 4.
Ach so, vor 8.
Ja.
Ach, das habe ich gar nicht kapiert.
Das fand ich ja das Lustige. Okay, Desmond, was macht er dann? Der geht in... Ach so, jetzt kommen erstmal diese Flashbacks, die er da vor seinen Augen sieht, also diese Erinnerungsfetzen zum ersten Mal. Man sieht jetzt, wie er den Countdown und den Computer sieht. Und dann geht er zum Charles, genau.
Meinst aber, du Desmond?
Ja.
Oder meinst du Dustin Hoffman?
Ah, Dustin Hoffman. Jetzt kommen wir genau zu dem Thema. Der Jan und ich haben gestern unabhängig voneinander festgestellt, dass Desmond in der Szene, in der er bei Charles Whitmore sitzt, aussieht wie Dustin Hoffman.
Ja, mir ist es vorher aufgefallen, als er zu den Tresen kam.
Jan fällt es immer vorher
morgen. Also als er zu dem Sekretär, leck mich.
Wie Dustin
Hoffman? Ich mach jetzt nicht mehr mit.
Doch, mach mit. Ich habe jetzt hier das Bild. Ich zeig das mal kurz und das können wir dann auch verlinken.
Genau, zeig das mal.
Also als er zu der Rezeption kam, dachte ich, wow, ist das nicht der Rain Man?
Podcasts mit Bilder zeigen funktionieren immer total gut.
Ich habe das jetzt ja mal hier gepostet und das sieht ja wohl eindeutig aus wie Dustin Hoffman.
Naja, wenn man jetzt noch ein Bild von Dustin Hoffman dazu hätte.
Gut, wenn man natürlich nicht weiß, wie Dustin Hoffman aussieht, dann brauchen wir hier gar nicht weiterzumachen. Dann rede ich jetzt hier mit dem Jan weiter.
Naja, ich akzeptiere eure Feststellung mal so.
Okay. Ja, also er sitzt also bei Charles Whitmore im Büro und hat sein Vorstellungsgespräch.
Hast du gerade Anführungszeichen in die Luft gemacht?
Ganz genau. Das funktioniert nämlich super im Podcast. Und Whitmore bringt hervor, dass Desmond weder einen Universitätsabschluss noch Militärdienst geleistet hat. Er war aber wegen irgendwas, war er schon beeindruckt, hat er am Anfang gesagt. Ich glaube, wegen seiner Theatergeschichte da. Als Desmond dann noch eine Bemerkung zu dem Bootsmodell macht, geht Whitmore auch darauf ein, dass seine Stiftung diese Regatta um die Welt ausrichtet. Und dann kommen nämlich wieder Erinnerungsfetzen bei Desmond vom Sturm, vom Boot, von der Insel, vom erschlagenen Kevin Inman. Und Desmond kommt jetzt damit heraus, dass er gar nicht wegen einem Vorstellungsgespräch hier ist, sondern weil er um Pennys Hand anhalten will. Whitmore sagt, er sei beeindruckt, das wäre eine noble Geste, holt den McCutcheon Whisky und zwei Gläser aus dem Schrank und ist jetzt ein richtiges Arschloch, denn schüttet nur sich was ein und erzählt ihm dann, wer McCutcheon war, dass er ein großer Admiral war und dass ein Schluck von dem Whisky mehr kosten würde, als Desmond in einem Monat verdient. Wenn Desmond es nicht wert sei, seinen teuren Whisky zu trinken, dann wäre er es bestimmt nicht wert, seine Tochter zu heiraten. Schnitt.
Bam.
Bam, voll in die Fresse. Desmond, ja, den Tränen nahe, kann man sagen, stürzt nach draußen, feuert seine Krawatte auf die Straße und ja, es ist offenbar...
Machen das eigentlich wirklich Leute?
Die Krawatte auf die Straße feuern.
So, wenn sie gerade so ein frustrierendes Erlebnis hatten, ihre Klamotten ausziehen und zerknüllen und auf den Boden schmeißen.
Ist mir zumindest noch nie aufgefallen.
Nur in Filmen.
Hm, Das ist so wie mit dem Kopftuch um...
Für Krebs, ja genau.
Na, es ist offenbar in London, man sieht so U-Bahn-Zeichen und Desmond hört in der Nähe einen Straßenmusiker, der gerade Wonderwall von Oasis singt, wird von ihm sozusagen in den Bann gezogen, weil er sich offenbar wieder an etwas erinnert und kommt gerade bei Charlie an, der nämlich dieser Musiker ist, als Charlie die Strophe Maybe You're the One Who Saved Me singt. Desmond spricht ihn dann an und will wissen, woher sie sich kennen, weil er kennt ihn offenbar, weiß aber nicht warum. Und dann sieht man wieder Erinnerungsfetzen, Computer, Taste, Insel, Charlie. Ja, aber Charlie ist wieder so typisch sarkastisch mit seinen Reaktionen auf die Fragen. Er wüsste, wie er heißt, sagt Charlie, ja, der Name steht auf dem Schild. Und dann sagt er noch, wir waren gemeinsam auf einer Insel, wir sind auf einer Insel, das hier ist England. Und dann sagt Desmond aber, ich kenne diese Szene hier, also er hat irgendwie so ein Déjà-vu und wir waren hier und es fängt an zu regnen. Und in genau dem Moment fängt es auch an zu regnen. Daraufhin packt Charlie dann aber zusammen und verschwindet. Und dann kommt schon wieder ein Schnitt.
Was ich denn lustig fand, als Desmond Charlie fragt, wo er ihn kennt, Charlie erwähnt gar nicht seine Band. Sonst hat er jedes Mal erwähnt in den älteren Folgen.
Stimmt, sogar wenn ihn keiner danach gefragt hat.
Ja.
Das war vielleicht noch vorher.
Und du meinst, deshalb spielt er vielleicht auf der Straße?
Kann sein, ja.
Das wäre eine logische Erklärung. Ja, stimmt, es muss ja ein paar Jahre früher sein, weil wenn Desmond ja erst noch, der war ja noch nicht mal beim Militär jetzt.
Ja, genau.
Und wenn Charlie noch sagt, this is why we don't do drugs.
Stimmt, genau. Ja. Ja, aber jetzt wird Desmond, glaube ich, zu viel und er trifft seinen alten Physiker-Prof-Kumpel und geht mit ihm in einen Pub. Und erzählt ihm diese ganze Geschichte, die er hier erlebt hat und fragt ihn, ob ich bin gemutet.
Tim ist nicht mehr da.
Er hat sich nur gemutet. Das ist gleich vorbei. Dü, 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 dü.
Ich hab nichts gemacht, Ja, die beiden gehen in eine Bar und jetzt kann man wieder einen Barwitz machen. Pony weg oder so.
Nee, kommt ein Pferd in die Bar, sagt der Barkeeper.
Warum so ein langes
Bild? Oh.
Den hab ich auch kapiert.
Mir hätte auch so ein Alf-Lachen einspielen können. Ich glaube, das muss ich mir auch noch hier reinlegen.
Ha, ha.
Ja. Naja, und er will jetzt halt wissen, was denn da dran sein könnte und ob es sowas wie Zeitreisen gibt. Und dieser Kumpel glaubt ihm natürlich nicht, sondern denkt, dass Desmond höchstgradig verwirrt ist und fragt ihn, was denn als nächstes passieren wird. Da meint Desmond erst, so funktioniert das nicht. Aber dann erinnert er sich wieder, hat er wieder so ein Déjà-vu und erinnert sich an irgendwas, weil nämlich plötzlich Make Your Own
Lied.
Genau. Make Your Own Kind of Music anfängt in der Musicbox zu spielen. Und Desmond ist sich sicher, dass jetzt bei diesem Fußballspiel, was da läuft, diese Mannschaft, die hinten liegt, noch aufholt und gewinnen wird. Und dann soll jemand reinkommen, der dem Barkeeper, ich glaube, einen Cricket-Schläger gegen die Birne schlägt.
Ja, und also ja, alles richtig. Aber das ist doch auch das Lied, das kam, als wir das erste Mal Desmond im Hatch gesehen haben, oder?
Ganz genau, als er am Trainieren war.
Bist so gut, Phil.
Ja, manchmal merke ich mir auch Dinge.
Das ist so die Desmond-Erkennungsmelodie. Und das ist natürlich hier auch eins von den Elementen.
Siehst du, der hat nämlich auch seine eigene Intro-Musik.
Stimmt.
Das ist wie so ein Wrestler.
Aber weißt du was?
Wenn es in den Ring geht, dann kriegst du deine eigene Musik.
Ja, weißt du was? Der hat die auch selbst mitgebracht.
Ja, und?
Ja, und? Jetzt passiert aber nichts. weil ist ja Blödsinn, dass man irgendwie in die Zukunft gucken kann. Und Desmonds Kumpel sagt, ja, es gibt sowas wie Zeitreisen nicht und gibt ihm dann den Rat, nicht wegzulaufen, sondern
ja, sondern bis zum nächsten Mal beim Zahlen.
Der macht's aber spannend.
Verdammt.
Wie lautet der Rat, Tim?
begebt euch zum Schloss von A. Nein, er gibt ihm den Rat, nicht wegzulaufen, wie er das tut gerade, sondern Penny zu heiraten. Schnitt. Das ist einfach total simpel.
Das ist schön, dass du das, wie du das machst.
Warum? Sagst du das jedes Mal?
Weil das zu der Folge passt.
Achso, ich dachte, Signalwort für dich später. Stop.
Ja. Penny ist zu Hause. Ja, wollte jemand was sagen?
Nein.
Tja, schade. Nö. Da muss ich wohl wieder. Penny ist zu Hause ganz erleichtert, dass Desmond den Job bei ihrem Vater nicht bekommen hat. Irgendwie haben alle oder sehr viele bei Lost Probleme mit ihren Eltern oder mit ihren Vätern. Jack, Soon, Penny.
Ja.
Locke.
Kate,
ja. Eigentlich nur Sawyer nicht.
Naja, sein Vater hat sich erschossen, als er unterm Bett lag.
Ja, deswegen hat er ja keine Probleme mehr mit ihnen.
Jetzt könntest du die Grillen einfügen.
Ja. Genau, aber auch Penny erinnert mich hier sehr an Soon, weil ihr Vater ist ja genauso ein Großindustrieller und die kommen nicht miteinander klar.
Der Schauspieler von Pennys Vater, vielleicht habe ich es schon einmal gesagt, aber der spielt immer irgendwelche Väterrollen, immer in hohen Positionen.
Ich kenne den gar nicht.
In einigen Serien. OC California hat er mal gespielt, dann
ich nicht.
Noch ein, zwei Serien, die fallen mir so auch nicht ein. Aber das ist immer ein hohes Tier. Und immer ein Vater, der nicht geliebt wird.
Okay. Ich habe ihn interessanterweise gerade vor kurzem in einer Serie gesehen, wo auch Ben mitspielt. Aber nur in einer Folge.
Ah, hier dieses Überwachungsding.
Person of Interest, genau.
Person of Interest, ja.
Okay, ich könnte jetzt nochmal nachgucken, wie der hieß, dieser Charles Whitmore.
Alan Dale.
Okay, dann ist das ja schon klar.
Oh, weißt du, wo der mitspielt?
Hm?
Ja, du musst den kennen. Ja, 2003 bis 2013, Navy CIS.
Oh, was? Da spielt er mit? So lange?
Ja.
Da wüsste ich jetzt
also
aber nicht.
Du solltest ihn schon kennen.
Ja, wie heißt denn der da? Weißt du das?
Tom Morrow.
Es könnte sein, dass ist das ein FBI-Agent?
Da fragst du genau den Richtigen.
Du hast doch damit angefangen.
Ja, ich habe das gelesen hier. Er spielt in Navy CIS mit. Ist ja egal. Googlest du jetzt Tom Morrow?
Ich habe nur Tom Waits gefunden.
Den kenne ich. Der hat
also eine gute Stimme. Hab's. Der hat sogar in der Vorserie von NCIS.
Jack!
Ja?
Jack war ja viel besser als Navy CIS.
Überhaupt nicht.
Der taucht aber, ja, da. Ach, war das nicht der erste Chef?
Stimmt. Der Direktor des NCIS. Ja. Wechsel zu Homeland Security.
Ich habe ihn total vergessen.
Ich glaube, der Jan ist eingeschlafen.
Linkt mich total bei diesen ganzen CIS, CSI, Jack-Sachen aus.
Bitte nicht CSI mit NCIS verwechseln.
Genau, das
doch,
ist
mach ich
völlig
jedes Mal,
unterschiedlich.
Weil ich weiß,
ist.
Dass
die einen klären nämlich Verbrechen
die
auf
gucken.
Und die anderen klären Verbrechen auch von Soldaten.
Von Navy-Soldaten.
Von Navy-Soldaten, genau.
Das eine ist doch Crime Scene Investigation und das andere Crime Investigation Service.
Nein.
Okay.
Oh, NCIS
kennst
ist
dich ja überhaupt
der Nachfolger
nicht
vom NIS. Und das heißt Naval Investigative Service.
Ja, und jetzt wissen wir trotzdem nicht, was NCIS
ist. Das ist Naval
Criminal
Crime Investigation.
Investigative Service. Genau.
Ja, okay.
Also du siehst, das ist eine völlig andere Kiste.
Ja.
Und die fragen auch viel weniger. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen
die Uniformen?
Wirklich? Ich sag Crime Scene Investigation und Crime Investigation Service. Und du sagst, nein, Criminal Investigation Service.
Ja.
Mabel.
Sag ich.
Ich guck mir diesen ganzen Mist nicht an.
Ja.
Deswegen schalte ich mich raus, wenn ihr darüber redet.
Ich guck mir auch nur NCIS an, weil das ist eine sehr gute Serie.
Aber was viel wichtiger ist, wie geht es bei Lost weiter?
Ah, verdammt, Lost. Ach ja, das müssen wir jetzt auch noch weiter.
Sehr gut, Mario.
Weil Mario will nämlich weg.
Wollen wir das nicht alle?
Schnitt. Ach nee, da waren wir ja schon. Wir waren jetzt bei Penny zu Hause, oder?
Ja.
Oh yeah, baby.
Genau, also Penny, nochmal um das kurz zusammenzufassen, Penny ist ganz erleichtert, dass Desmond den Job bei ihrem Vater nicht gekriegt hat. Und Desmond hat aber Zweifel und fragt, warum Penny ihn eigentlich liebt. Und sie antwortet so die typische Lost-Antwort, weil du ein guter Mann bist. Gute Menschen.
Ja, was ist das auch für eine bescheuerte Frage?
Ja.
Ja.
Ja. Entweder ist halt so oder nicht.
Fast so eine dämliche Frage wie, woran denkst du gerade?
Ja.
Oh.
Gerade.
An Stille.
Schnitt.
Wenn es dich interessieren sollte, würde ich sagen.
Schnitt. Schnitt. Okay.
Schnitt.
Am nächsten Tag sucht Desmond einen Juwelier auf, um nämlich einen Verlobungsring für Penny zu kaufen. Als Desmond ihn nehmen will, hat die Verkäuferin mit den schneeweißen Haaren und dem irren Blick aber nicht erwartet, dass er ihn nimmt und will ihn zurück. Also diese Szene ist ziemlich spooky, finde ich, weil diese Frau auch sehr spooky aussieht.
Am Anfang ist sie nur verwirrend und wird erst spooky, wenn die Frau anfängt, ihm seine ganze Zukunft, die er ja jetzt weiß, offen zu legen.
Das können wir gerade mal hier einspielen.
I'll take it.
No, you won't. You don't buy the ring, Desmond.
Do you know my name?
Well, I know your name as well as I know that you don't ask Penny to marry you. In fact, you break her heart. Well, breaking her heart, of course, is what drives you in a few short years from now to enter that sailing race to prove her father wrong. Which brings you to the island where you spend the next 3 years of your life entering numbers into the computer until you are forced to turn that fail-safe key. And if you don't do those things, Desmond David Hume, every single one of us is dead.
Tja, hätte auch den Imperator sprechen können, finde ich. Every single one of us is now an enemy of the Republic. Ja, also finde ich eine sehr schöne Aussprache, die die da hat. Deswegen habe ich das mal abgespielt. Und genau, in der Szene wird es sehr, sehr gespenstisch und da merkt man ja auch schon an der Musik. Und Desmond ist jetzt total verwirrt. Die Schauspielerin heißt übrigens Fionnuala Flanagan. Und spielt unter anderem in Evox Karawane der Tapferen mit.
Wow.
Habe ich nie gesehen.
Ganz große Schauspielerin.
Und das Witzige ist aber, sie spielt in einer Serie mit, die heißt The Others.
Ah, die anderen.
Ich wollte gerade hier die Crickets-Loop abspielen. Also sie ist offensichtlich nicht damit einverstanden, dass Desmond den Ring kauft, weil das so nicht passt. Ja, Desmond will ihn aber trotzdem und so legt sie ihre komische, predigerhafte Fassade ab und sagt, oh ja, dann lass uns doch mal ein bisschen spazieren gehen und führt ihn dann zu einem Straßenmarkt. Da setzen sie sich auf eine Bank. Ist so ein bisschen wie Neo und das Orakel, wie sie da sitzen. Und da zeigt die Frau auf jemanden, der rote Schuhe trägt. Während sie dann weiterreden, stürzt in der Nähe ein Baugerüst ein und begräbt diesen Mann mit den roten Schuhen.
Weißt du, wo die überall mitgespielt hat? Entschuldige.
Die hat ganz, ja ganz oft mitgespielt, ja. Sag mal.
Bonanza, Kojak, Columbo, Star Trek.
Ja, in vielen Star Trek-Serien.
What is your hobby? Ja, ja, genau. Deep Space Nine, Next Generation.
Überall eine alte, unheimliche Frau.
Und immer nur in einer Folge.
Selbst
ja, genau. Bonanza.
Ja. Und das Witzige ist, die sieht eigentlich gar nicht so, die hat gar nicht so einen krassen Blick sonst. Die hat den schon irgendwie gut verstellt.
Ja. Ich glaube, die hat Kontaktlinsen drin, oder?
Das kann auch sein.
Die hat so Stecknadel kleine Pupillen und der Rest ist einfach nur eisblau. Sieht so aus.
Oder sie tut so, als ob. Ich glaube, die ist eine professionelle Verstellerin.
Du meinst, sie ist eine professionelle?
Ja.
Ja. Ja.
Schon lange im Geschäft.
Seit Bonanza.
Ich denke gerade zwei deutlich. Da waren auch vier Cowboys.
Ich glaube, der Mario wird schon nervös. Mach mal weiter.
Was für eine tolle Serie.
Naja, sie, Desmond ist dann entsetzt, dass sie nichts dagegen getan hat, weil sie ja offenbar wusste, dass dieser Mann gleich von dem Gerüst begraben wird. Und das können wir auch nochmal kurz einspielen. Das ist nämlich der zweite Vortrag, den sie ihm hält.
Then why didn't you stop it? Why didn't you do anything?
Because it wouldn't matter. Had I warned him about the scaffolding, tomorrow he'd be hit by a taxi. If I warned him about the taxi, he'd fall in the shower and break his neck. The universe, unfortunately, has a way of course-correcting. It's your path to go to the island. You don't do it because you choose to, Desmond. You do it because you're supposed to. Pushing that button is the only truly great thing that you will ever do.
Ja, das Universum hat offensichtlich eine Art Kurskorrektur. Es gibt sowas wie Schicksal und man kann nichts dagegen tun. Selbst wenn man versucht, etwas dagegen zu tun, wird das Universum das immer wieder gerade rücken.
Ja, das haben wir bei Final Destination gesehen. Bei 10
genau. Filmen. Ja. Du hast echt alle 10 Filme geguckt?
Ich glaube, es sind 5, 6. Ich glaube, ja.
Keine Ahnung, wie viele das sind. Hast du die alle
geguckt? Ich habe den ersten gesehen.
Ja, habe ich.
Den ersten habe ich auch gesehen. Ach, Mario, Respekt.
Ich habe auch den ersten ganz Saw gesehen.
Ja, den ersten Saw habe ich auch gesehen. Danach habe ich auch aufgehört.
Ja.
Ich habe noch 5
Teile. Da hat man schon alles gesehen. Ja, Respekt. Ja. Kein besonders guter Respekt, aber Respekt.
Danke dir. Kein ehrliches Danke, aber danke.
Ja, also sie hat ihm jetzt gezeigt, was sie will, dass er tun muss, weil es seine Bestimmung ist.
Knöpfe drücken,
genau. Desmond entscheidet sich aber dagegen, weil er sagt, er hat die freie Wahl. Und er wird das nicht tun und er wird jetzt den Ring nehmen und Penny heiraten. Und so gibt sie ihm schließlich den Ring, der dann auch nichts kostet.
Stimmt. Ist ja egal, sie weiß ja, er kauft ihn eigentlich gar nicht. Also darf es
genau. Auch nicht
nehmen. Sie weiß alles.
Weil das Geld würde sowieso irgendwann wieder durch einen unglücklichen Zufall
verschwinden. Das wäre bestimmt Falschgeld dann.
Ja, oder so.
Da hätte sie nur Ärger damit.
Ja. Course Correction. Auf dem Weg zu Penny kommt jetzt Desmond auch zum ersten Mal an diesem Rekrutierungsbüro vorbei und ja, er guckt da kurz so auf das Plakat und ich glaube, er erinnert sich daran, dass Charles Widmore ja gesagt hat, dass er nicht mal Militärdienst geleistet hat und geht dann aber weiter zu Penny und die beiden kommen jetzt an einem Fotografen vorbei. Der hat solche Leinwände als Hintergrund, wo man sich einen Hintergrund auswählen kann und macht von den beiden genau das Foto, was wir kennen, was so eine Marina im Hintergrund hat. Und wir wissen jetzt, das ist eigentlich in London aufgenommen worden. Mit so einer Fototapete.
Was für eine Verarsche.
Ja.
Heutzutage könnte man das auch ohne Tapete machen.
Ja, da könnte man einfach die Marina hinten im... Ja, ja genau. Jetzt sieht sich Desmond das Foto an und weiß nicht mehr so richtig, was er tun soll. Ihm wird jetzt alles zu viel. Er macht Penny eine Szene, dass das alles nichts wird und dass das alles falsch ist. Penny ist entsprechend entsetzt und traurig. Sie antwortet ihm, glaube ich, noch sowas wie
sowas ungefähr.
Ja, ja, von wegen, wenn er keinen Bock auf sie hat, dann soll er es nicht darauf schieben, dass er nicht so gut genug für sie sei.
Genau, ja.
Genau. Sondern keine
Ausflüchte
suchen. Ja. Pock, 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 pock. Deins war schöner.
Chicken Nuggets.
Ach, Mario, bitte.
So, und dann ist sie weg. Und er wirft den Ring in die Themse, wo man ihn heute noch besichtigen kann.
Damit die Leichen, die reingeschmissen werden.
Du meinst diesen überhaupt nicht digitalen Ring, der da im Wasser gelandet ist?
Ich wollte gerade sagen, du meinst diese unglaublich digitale Themse, die sie da rein CGI-iert haben.
Das habe ich echt nicht gesehen, okay.
Echt? Also, wo er den Ring da reinwirft, der steht ja, sowas ja, von im Greenscreen.
Okay. Ja. Sonst wäre das ja auch zu aufwendig gewesen. Hätten wir unter Wasser eine Kamera hinbauen müssen?
Nee, man hätte von Hawaii nach London fliegen müssen. Das auch. Die befinden sich kein fucking einziges Mal in London während diesem Flashback.
Jetzt kommt wieder ein Schnitt. Desmond ist allein in dieser Bar, in der er vorher mit seinem Physikerkumpel war. Sinniert an der Bar darüber, dass er gerade den größten Fehler seines Lebens gemacht hat.
Zum zweiten Mal.
I call that a déjà vu. Und sagt der Barkeeper.
Ja, genau. Und zum zweiten Mal meint ja jetzt eigentlich, dass Desmond jetzt eigentlich schon eine zweite Chance da hatte, oder?
Genau. Ja. Er hätte ja jetzt einfach sagen können, scheiß drauf, ich fordere das Universum heraus.
Genau. Weil offensichtlich durch das Fail-Safe-System ist er wieder in diese Szene reingerutscht. In die Vergangenheit. Ja. Als er so über der Bar sinniert, kommt dann wieder dieses Lied in der Jukebox und jetzt stellen sich seine Vorhersagen als richtig heraus. Die Fußballmannschaft gewinnt, denn das war eben nur am falschen Tag. Und dann kommt auch dieser Typ mit dem Cricketschläger rein. Desmond will den Barkeeper warnen und dann schlägt der Desmond um. Und so ist Desmonds Reise auch zu Ende und er wacht dann, wie wir das schon gesehen haben, im Dschungel auf. Nackt wie der Terminator. Rennt durch den Dschungel, findet Teile aus der Schwanstation. Man sieht hier nochmal dieses riesige Loch im Boden, was auch ziemlich CGI-mäßig aussieht.
Aber besser als London.
Besser als London. Ein riesiges Loch im Boden sieht besser aus als London.
Ja. Aber in der Serie auch.
Ja. Ja, das piep, piep, piep. Das Foto findet er neben dem Loch.
Das Schnitt nicht gesagt.
Der Schnitt ist durch, jetzt kommen keine Schnitte mehr.
Oh, ich weiß. Piep, piep, piep.
So, was ist jetzt piep, piep, piep?
Das war Morsecode.
Ich habe versucht, die Crickets, die Grillen nachzumachen.
Du hast verzirrt gehört.
Er fleht die Insel an. Locke hätte die Insel angefleht. Desmond fleht einfach nur irgendwen an, dass er nochmal zurück will und diesmal würde er alles richtig machen. Was natürlich nicht passiert. Ja, und so ist es eigentlich dann der Beginn
einer wunderbaren Freundschaft
und er befindet sich jetzt wieder am Lagerfeuer, hat Jalia niedergeschlagen und wir sind wieder am Anfang der Folge. Was war denn jetzt? Ich glaube, Hurley hilft Charlie noch so ein bisschen, den Desmond von Charlie runterzuziehen und Desmond entschuldigt sich dann auch bei Charlie Charlie entschuldigt sich bei Desmond, glaube ich, weil er ihn einen Feigling genannt hat. Als die beiden dann allein sind und dann erzählt Desmond eben genau das, was er gerade erlebt hat, als in einem Satz, dass er bei Betätigen des Failsafe-Systems sein ganzes Leben als Fetzen vor seinen Augen gesehen hätte und danach im Dschungel aufgewacht sei. Und diese Erinnerungsfetzen, die hätten dann aber nicht aufgehört. Das heißt, er sieht jetzt sozusagen die Sachen immer noch aus der Zukunft, die er vorher auch schon aus der Zukunft gesehen hat, als er aber noch weiter in der Vergangenheit war. Und so weiß er, dass was für Dinge passieren, wie wir das in den letzten Folgen eben schon gesehen haben. Und als Charlie dann sagt, aha, so konntest du also wissen, dass Claire ertrinken wird, sagt er, tja, Charlie, ich muss dir da was sagen. Das war nicht Claire, die ich die ganze Zeit versucht habe zu retten, sondern das warst du, denn du wärst bei dem Versuch gestorben, sie zu retten und dich hätte auch der Blitz getroffen. Und jetzt kommt genau das, was ihm vorher die Frau mit den weißen Haaren erzählt hat, diese Geschichte mit der Kurskorrektur des Universums. Das sagt er jetzt auch zu Charlie. Er hat das zwar jetzt zweimal versucht, aber irgendwann wird das nicht mehr funktionieren, weil das Universum findet einen Weg. Das klingt jetzt schon so ein bisschen wie Jurassic Park.
Du wirst sterben.
Genau.
Ja, das Schnitt. Leben findet einen
ja.
Weg. Ah, das bringt mich aus dem Konzept.
Schnitt. Jetzt eh fertig. Und dann ziemlicher Effekt am Ende.
Ja, das hört sich für mich
was überraschend. So,
ja, Jan.
Wie hört sich? Nee, hau rein.
Ich wollte eigentlich nur sagen, jetzt wisst ihr, dass Charlie ganz groß rauskommt. Ich bin mir sicher, er stirbt.
Bist du dir da sicher? Weil,
ich bin mir sowas von sicher.
Weil das ist ja jetzt angekündigt worden. Normalerweise bis jetzt sind die Leute immer total unverhofft gestorben.
Ja, jetzt wird es also ziemlich langweilig, wenn er stirbt.
Ja, also stirbt er nicht.
Doch.
Na, mal abwarten.
Ich habe eine Liste.
Marios Liste. Na gut. Ich habe noch einen Fun-Fact, aber ich habe eh schon so viel gesagt. Habt ihr nicht noch was?
Ich frage mich, ob die alte Oma auch mal den Failsafe gedreht hat. Eigentlich frage ich mich das nicht, aber diese Überschneidung zwischen ihr, dass sie weiß, was passieren wird mit dem rotfüßigen, rotschuhigen Kerl, der würde dann so und so sterben und dann würde er so und so sterben und dann, dass sie ihn nicht immer retten könnte.
Klingt so, als hätte sie es versucht.
Und er, Desmond, ja, ich glaube, in der Dusche hat sie ihren aufgegeben. Und Desmond aber sagt ja genau das Gleiche. Also ich meine, er sagt es, weil sie es ihm so gesagt hat, aber ich glaube ja eh, dass das alles nur ein unconscious Nahkoma-Erlebnis von ihm war.
Er ist in Wirklichkeit, als er versucht hat, den Failsafe auszulösen, mit dem Kopf irgendwo gegen Felsen geknallt und liegt da.
Er ist irgendwo hingeknallt. Du siehst doch das Loch im Boden. Also dieses CGI-Loch.
Ich glaube, Jan könnte sogar recht haben, dass sie auch vielleicht mal auf der Insel war und eine Schütze gedreht hat, weil in der zweiten Staffel waren ja diese russischen Wissenschaftler irgendwo am Nordpol, keine Ahnung wo.
Nee, das waren
die Portugiesen, meinst du?
Ach, das waren ja die Portugiesen, genau. Portugiesen. Die haben ja auf dieses komische Signal angewartet. Südpol.
Ja, aber die haben ja nicht auf die Frau gesucht, die haben ja Desmond gesucht.
Genau, weil Penny
die
war
ja
da. Die
haben für Penny gearbeitet. Ja.
Ach, so war das. Stimmt.
Da haben wir ja Penny überhaupt zum ersten Mal gesehen.
Ja.
Auch, ey, was eine Frau. Und der Typ schießt sie in die Luft. Also, in den Wind.
Zweimal!
Ja, meine Güte.
Und sie sucht ihn immer noch.
Ja, meine Güte.
Andächtiges Schweigen.
Schnitt.
Ja, aber die Theorie finde ich interessant, dass sie in der gleichen Situation ist wie Desmond.
Ja, nee,
das gefällt mir. Ich beschließe jetzt, dass das so ist.
Okay.
Die Theorie, dass er einfach nur mit dem Kopf irgendwie und das sich nur eingebildet hat, die ist.
Nee, das wäre ja doof.
Das wäre doch total banal.
Die ist so naheliegend.
Also,
viel zu naheliegend für Lost. Wir sollten, glaube ich, auch mal anfangen, die ganzen Theorien aufzuschreiben.
Ja, das war Pils Aufgabe.
Ja, ich habe aber schon in der ersten Staffel irgendwann vergessen, weiter aufzuschreiben. Mhm.
Oh, dabei spinne ich so oft. Also,
was Theorien. Ich mich auch nie wieder dran erinnert.
Mhm.
Aber bei Tim, der erinnert sich da immer dran, wenn ich Recht oder Unrecht hatte.
Eigentlich nicht.
Oh. Aber meine Liste erinnerst du dich immer.
Ja.
Bisher ist alles wahr. Eingetroffen.
Ja. Ja, das ist jetzt halt wieder so eine typische Schicksal gegen freier Wille Folge. Gab's ja schon öfter im Zusammenhang mit Locke, glaube ich, hauptsächlich.
Ja, und üblicherweise gewinnt das Schicksal.
Dann komme ich doch noch ganz kurz zu meinem Fun Fact. Zum einen waren auf diesen Bannerwerbungen bei dem Fußballspiel ganz viele Firmen, die man sonst schon so kannte aus Lost. Zum Beispiel Apollo
Süßigkeiten. Die hast du gesehen?
Nee, ich habe gelesen, dass das so war.
Ach so.
Zum Beispiel Apollo Süßigkeiten, die Hanso Foundation, Oceanic Airlines natürlich, Klackshühnchen und Buttys Windeln. dann gibt's noch etwas, was diese starke Symbolik nochmal unterstreicht, die man in der ganzen Folge sieht. Zum Beispiel auch, ich habe es eben kurz erwähnt, dass Charlie singt Maybe You're the One Who Saves Me, was ja am Ende der Folge total Sinn ergibt. Und auf der Farbdose, die Desmond neben sich stehen hat, steht als Firmenname Future Paint drauf. Also du malst dir deine Zukunft selbst so. Und Make Your Own Kind of Music passt ja auch genau dazu. Also das ist ja dann so das Gegenteil von Schicksal.
Und die rote Farbe sieht man immer.
Wo sieht man die immer?
Naja, ziemlich oft in der Folge.
Ja.
Wo die roten Schuhe, stimmt, rot, die rote sieht Farbe, man. Ja. Die rote Wand.
Stimmt.
Die Krawatte.
Übrigens heißt die Frau mit den weißen Haaren Mrs. Hawking.
Natürlich.
Mhm. Fehlt nur noch der Rollstuhl.
Eloise Hawking. Ja, so ist das.
Ja, kommen wir zur Bewertung.
Können wir machen. Ja, du kannst jetzt gleich anfangen, Mario.
Oh, ich fange an. Na gut. Ich mach's kurz. Es war eine ziemlich coole Folge. 23. War eine coole Folge, aber auch nicht wirklich so super. Ja, 23, bitte. Fertig.
Ja, okay, dann muss ja hier nochmal jemand kommen, der ein bisschen was begründet, Phil.
Ich fand die Folge super. Ich mag Desmond ja eh total. Wir haben ja jetzt, ist ja auch gut, dass du ja die Einspieler auf Englisch gemacht hast, weil ich höre den so gern reden. Mhm. Schon. Ja. Ich finde, die haben dieses Zeitreise-Ding gar nicht so schlecht verwurstet. Das kann ja oft ziemlich schief gehen. Fand ich jetzt in der Folge aber sehr, sehr, konnte man sich sehr gut angucken, ohne die ganze Zeit diese riesigen Logiklöcher zu entdecken. Ja, es ist eigentlich immer, entweder ist was passiert oder es hat Spaß gemacht zuzugucken. Also für mich war das eine super runde Folge. Ich habe eigentlich, lass mich überlegen, ich glaube, ich habe nichts zu meckern. Nein, ich fand die Folge super. Ach, ich muss dir Zahl sagen. ich fand das 42 war klasse.
Okay, 42. Dann Jan?
Eine gute Folge.
Okay, bis auf die CGI, aber das rechne ich das einfach.
Das erwartet da, man nicht.
Da anders. Rechne ich den Zeitfaktor raus.
Und den Lost-Faktor.
Oh, den Zeitfaktor.
Ja, die sind halt 10 Jahre alt.
Ja, ich habe jetzt gerade wegen Zeitreisen gedacht.
Ach so.
Erstmal, Desmond ist ein toller Charakter. Ich mag den total gern. Bin auch froh, dass er wieder da ist. Auch wenn die Umstände seiner wieder Erstehung noch sehr im Dunkeln liegen.
Was ja gut ist, weil er nackt ist.
Was gut ist, weil er weil er eigentlich hätte tot sein müssen. die ganze Sache mit der Zeitreise birgt ziemlich interessante Ideen oder Möglichkeiten zur Spekulation mit Paralleluniversen, Paralleldimensionen und allein durch diese heftige elektromagnetische Eruption wurden dann elektromagnetische oder eher elektrische Signale, sprich Gedanken, Gehirnströme, irgendwohin in eine andere Dimension übertragen, weil dass er physisch dort rüber gewandert ist, glaube ich nicht. Sollte es eine Zeit haben.
Das wäre dann unrealistisch.
Das wäre sehr unlogisch. Das ist was Interessantes und die dann eben zu anderen Zeiten stattfinden, aber aneinander gebunden zu sein scheinen, weil eigentlich denkt man ja bei Paralleluniversen, der hätte dann auch die Wände und Decke mit Steak streichen können. Anstelle von der Farbe. Oder Steak seine Farbe dort.
Was oder mit seinem dritten Arm.
Ja, der aus der Nase kommt. Was die Alternative ist, die aber viel zu langweilig zu sein scheint, ist, dass er einfach nur einen mordsmäßigen Verwirrungsflashback im Sinne von Traum hatte.
Das würde ja nicht erklären, warum er in die Zukunft sehen kann.
Ach, das kriegt er von dieser heftigen elektromagnetischen Eruption mit.
Und warum wäre dann der Unterschied zu
und warum dazu, sollte dass er in der Vergangenheit war? Nee, warum sollte er in die Zukunft sehen können, von dem Zeitpunkt an dem er wieder aufwacht, wenn er wieder zurückgeschickt wurde, als er ordentlich eins mit dem Cricketschläger über den Schädel bekommen hat?
So. Ich verstehe die Frage nicht.
Dann ist die Antwort Geld.
Er wurde zu T0 zurückgeschickt. Da, wo er den Failsafe gedreht hat. Ne? Und sagen wir, wie heißt die Mutter? Claire. Claire ertrinkt zu Zeitpunkt T0 plus 1.
Also T1.
Sagen wir mal T1. Aber T1 ist größer oder weiter in der Zukunft als T0. Er wird, als er den Failsafe zurückschiebt, nach hinten verschoben, zu T0 minus 1. Und da erlebt er den ganzen Mist. Und in T0 minus 1 kriegt er eins mit dem Cricketschläger zurück und wird wieder zu T0 zurück verschoben. Aber er hat nie erlebt, was in T0 plus 1 passiert. Verstehst du es jetzt?
Kennst du die Chewbacca-Verteidigung?
ich meine, Lost strotzt vor Logiklöchern und das ist eins davon, das ist verzeihbar. Ich gebe der Folge eine 16.
Boah. Da müssen wir jetzt erstmal eine Schweigeminute einlegen.
Nein, wir haben keine Zeit. Team
stimmt, ich mach weiter. Okay, also. Wir sind auch fast durch. Ihr habt viele interessante Dinge gesagt, bis auf Jan.
Like you.
den ich mich anschließen kann. Für mich war das beim ersten Mal eine totale Gänsehautfolge, als ich die gesehen habe. Schon wieder, weil die ganzen Folgen in der letzten Zeit in der dritten Staffel sind die ganze Zeit sehr gut. Die dritte Staffel ist sehr hochwertig bisher, finde ich. Und mich nehmen auch aus irgendeinem Grund immer Szenen in Filmen besonders mit, in denen Personen versuchen, anderen hysterisch Dinge plausibel zu machen, von denen der Zuschauer schon weiß, dass sie stimmen, aber die anderen im Film das nicht sehen und ja, also nicht wahrhaben wollen. Da denke ich dann immer so, ist doch so. Und das war auch wieder so eine Geschichte. Ja, ich gebe der Folge schon wieder eine 42.
Boah.
So. Und damit?
Da habt ihr es.
Können wir eigentlich gehen, oder?
Nein, nein, wir brauchen ja noch die letzten Worte.
Ach, ja. Oh Gott, jetzt hätte ich ja fast einen Fehler gemacht.
Ein Fauxpas?
Ein Fauxpas.
Ein Fauxpas.
Schon der zweite französische Ausdruck heute.
Ja. Na dann, fang doch mal an, Mario. Wieder.
Ein durchnässter Schotte.
Okay.
Das sagt der Professor zu Desmond.
Ja. Stimmt. Als Beleg, dass es unwahrscheinlich ist oder dass irgendwie unwahrscheinliche Dinge passieren. Genau. Phil?
Schnett.
Jan?
McCutchen.
Oh, das wollte ich auch sagen. Dann sage ich
beep, beep, beep.
Future Paint und ebenso auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Musik.